Naja, andersrum.
Ich dachte gerade, was? Warte, dann muss ich mir das wieder zudrehen. Willkommen bei Stichhaltig, der Piercing-Podcast vom Naked Steel. Mit
Tanja und
Enrico, Piercende mit Mikro in der Hand, die über alles reden, was unter die Haut geht. Von, mit und über Piercings.
Enrico! Tanja! Unser Podcast, zweite Folge. So, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast. Hier ist Enrico und
Talia.
Und zur zweiten Folge haben wir uns überlegt, wir werden das weltweit häufigste Piercing besprechen.
Ja, und das Piercing, glaube ich, wo die meisten Leute denken, dass es irgendwie langweilig ist. Wir haben ja auch manchmal Kunden und Kundinnen, die dann so, oder NeukundInnen, die dann fragen, hey, macht ihr denn eigentlich auch dieses Piercing? Und wir denken so, hä, wenn wir auswerten, das ist wahrscheinlich das Piercing, was wir am allermeisten stechen. Und es ist
das Ohrläppchen. Ja, wir sprechen heute über das Ohrläppchen. Völlig verkannt in unseren Augen. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, so bei den meisten Leuten gar nicht in dem Bewusstsein so drin, dass das Piercing grundsätzlich ja was bezeichnet, was durch den Körper gestochen ist und somit das Ohrläppchen natürlich auch dazu gehört. Und ja, bei einem abgehaltenen Piercing auch keiner mehr die Unterscheidung macht, ist es geschossen oder gestochen worden, sondern es ist ein Piercing im Ohrläppchen.
Ich meine, die Definition von Piercing ist ja einfach durchstechen, ne?
Ja.
To pierce ist irgendwie durchstechen, aber man muss natürlich auch sagen, dass gut, bei Play-Piercings bleibt ja auch, kommt ja auch kein Schmuck rein. Ne? Also ich glaube, das Schmuck einsetzen ist gar nicht notwendig, um von einem Piercing zu reden. Nee. Aber in dem Moment, wo eigentlich noch was drinsteckt, ne? Weil beim Play-Piercing sind ja dann auch die Nadeln noch drin. Und wenn man die dann entfernt, dann sagt man ja nicht mehr, die zwei Punkte, die ich da habe, das ist mein Piercing.
Nein.
Obwohl man ja trotzdem, es ist ja nicht der Piercing, das Piercing, was ja ganz viele Leute sagen, ich habe mein Piercing verloren. Das ist ja der Piercing-Schmuck und das Piercing ist ja eigentlich, naja, ab dem Moment, wo in eine Wunde Schmuck reingesteckt wird, bis es dann verheilt ist und wenn ich dann aus einem verheilten Piercing meinen Schmuck entferne, habe ich das Piercing eigentlich immer noch?
Ja.
Solange noch Schmuck reingeht? Das ist jetzt eine ganz philosophische Frage.
Ja.
Also Piercer und Piercer-Kolleginnen, die das hören, wie würdet ihr das sagen, ab wann ist es kein Piercing mehr?
Aber es heißt ja Play-Piercing so, weil die Nadel durchgestochen wird und nicht wie bei einem Arzt nur in die Haut gestochen wird. Ne? Das heißt, du musst ein- und austreten aus der Haut, um das Piercing als solches zu performen. Ob du dann einen Schmuck reinmachst oder nicht, impliziert dann, ob du im Nachhinein noch von dem Wort Piercing nutzen kannst oder sagst, ich hatte da meine Nadel drin. Aber grundsätzlich, ja, wir reden über das Ohrläppchen, ne?
Wir
können uns aber mal im Hinterkopf behalten, so dass wir darüber nochmal fachsimpeln, was bedeutet eigentlich ein Piercing und aus welchem Bestand.
Ich fand das jetzt gerade schon so. Okay, alles klar, das war jetzt ziemlich detailliert gewesen.
Ja.
Ja, viele Leute gehen ja auch einfach nicht davon aus, dass ein Ohrring ein Piercing ist. Wir haben ja in unserem
Einverständniserklärung.
Dankeschön, ich wollte gerade sagen Bogen, Gesundheitsbogen. Mhm. Nee, in unserer Einverständniserklärung ist ja auch die Frage drin, ob die Leute schon mal gepierst sind.
Mhm.
Und oft kreuzen die Leute Nein an,
und dann obwohl drei sie Ohrringe
haben. Oder, und dann so, oder fragen so, hey, zählen Ohrlöcher eigentlich auch?
Mhm.
Und dann so, ja, Ohrlöcher zählen, warum sollten die nicht zählen? Und ich glaube, das ist so ein Ding, dass Ohrlöcher halt irgendwie häufig nicht zählen, weil Ohrlöcher gesellschaftlich total akzeptiert sind.
Ja, total akzeptiert seit wann?
Bei uns, ne? Also ich muss jetzt sagen, ne? Also keine Ahnung, ich habe meine ersten Ohrlöcher irgendwie mit 3 bekommen. Das habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt. Da hat kein Mensch sich Gedanken darüber gemacht, ob das irgendwie Also wenn mein Papa gesagt hätte, ich gehe jetzt mit meiner Tochter zum Piercen, hätten wahrscheinlich alle gesagt, er hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber wenn du halt im Endeffekt sagst, ja, ich gehe mit dem Kind Ohrlöcher stechen lassen, dann ist es irgendwie in Ordnung. Obwohl sich da ja jetzt in den letzten Jahren auch nochmal irgendwie massiv was geändert hat. Und in anderen Kulturen, wo wir sagen, um Gottes Willen, ich würde doch kein Baby piercen, ne, oder ich würde kein Baby die Ohrlöcher stechen. Und in anderen Kulturen ist das halt ist das ganz normal, ne, dass Kinder einfach schon extrem, extrem früh gepierst werden. Und auch wenn wir es nicht machen, wenn Leute dann sagen, um Himmels Willen, wie kann man denn ein Baby piercen, sage ich auch ganz oft so, hey, dass wir das nicht in Ordnung finden, liegt an unserem kulturellen Kontext.
Genau.
Wärst du dort und dort geboren und aufgewachsen, dann würdest du das auch nicht hinterfragen. Gegebenenfalls sind Leute auch dort, die das hinterfragen. Weil man muss ja einfach sagen, es ist eine Wunde, es steckt ein Fremdkörper drin, ne? Das bringt gewisse Risiken mit sich. Aber da muss man vielleicht auch sagen, also dass sich ein Baby dann an die Ohrläppchen fasst, ist vielleicht sogar noch viel, viel unwahrscheinlicher, als dass man dann sagt, okay, man pierst ein dreijähriges Kind und sagt dem, passt da aber nicht dran. Ich meine, das können ja sogar Erwachsene meistens nicht,
ja,
ne, nicht dran fassen.
Ja, ja. Was ganz spannend ist, in Indien ist es zum Beispiel das Ohrläppchen bei Kleinkindern gestochen, um Krankheiten vorzubeugen.
Also das Immunsystem anzuregen oder was?
Nee, es ist eher, ich glaube, eher aus einem Schutzglauben heraus, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So weit bin ich in der Kultur, in dem Kulturkreis auch nicht drin und weiß nicht genau über die Gebräuche. Aber in der Recherche, die ich so ein bisschen angestrebt habe, so für diese Folge, bin ich drüber gestolpert, was mich zum Schmunzeln gebracht hat, weil es genau das ist so. Ne? Wir stechen das nicht, weil wir sagen, oh mein Gott, ne, wir greifen einen unversehrten Körper an und bilden eine Wunde, die das Risiko einer Entzündung bekommt, währenddessen in Indien das Piercing an die Ohrlöcher bei kleinen Kindern gesetzt wird, so um das Kind zu schützen vor den bösen Geistern der Krankheiten.
Ja, und bei uns ist ja nicht nur der unversehrte Körper, sondern die Einwilligung.
Das Recht auf, ne, Selbstbestimmtheit.
Also zu sagen, ja, ich kann das selber entscheiden, ob ich, ja, das möchte oder nicht.
Und
also
ich glaube, auch dort werden die Stimmen mitunter sein, ne, dass es so ein Für und Wider gibt. So. Ich glaube, die Selbstbestimmtheit ist ja nicht eine typisch deutsche Unterhaltung, sondern das ist ja was, glaube ich, global gesehen auch den Leuten immer mehr in den Kopf kommt, so zu sagen, so, wie weit dürfen wir uns als Erziehungsberechtigte, als Fürsprecher meiner mir unterlegenen Kinder mich verhalten und darüber bestimmen oder wie viel Selbstbestimmungsrecht halte ich wo?
Ja, und da haben wir ja auch szenenintern sehr, sehr große Diskussionen darüber gehabt, ne, ja, was da jetzt in Ordnung ist. Also zum Beispiel der amerikanische Piercing-Verband, die APP, da gibt es kein Mindestalter,
ja,
für Piercings.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie es ist bei den Piercings außer den Ohrlöchern. Das habe ich, aber ich glaube, dass als wir uns beworben haben, ich nicht irgendwo darüber gestolpert bin, dass es ein Alter gab. Aber es kann auch sein, dass
ich
es für uns...
Ich stolper jetzt drüber, dass wir nie darüber gestolpert sind, ja.
Ich glaube aber, es kann auch einfach sein, dass wir das nicht mehr wissen, weil es für uns damals irrelevant gewesen sind, weil wir einfach schon Mitglieder im VPP gewesen sind, der Verband Professioneller Piercer,
der damals
deutsche Piercing-Verband, der damals genau dieses Mindestalter hatte mit 14 Jahren. Ne? Mhm. Und ich meine, mir ist es damals sehr, sehr dankbar in die Karten gespielt, als ich noch in dem alten Studio gewesen bin, weil ich hatte keinen Bock, Kinderohrlöcher zu piercen. Ne? Mhm. Ich habe einfach viele, viele Problematiken gesehen, dass wenn halt einfach ein Piercing Stress macht, und das Problem waren meistens gar nicht die Kinder, sondern das Problem waren halt häufig die Eltern, wie es ja auch
in allen Bereichen, wo du mit den Kindern arbeitest.
Ja, ja, voll, ne?
Also es ist ja mehr ein Management der erziehungsberechtigten Person plus der eigentlichen Person, um die es geht.
Ja, ja, und wenn du richtig viel Glück hast, kommt noch die Oma mit oder der Opa, ja, oder was weiß ich nicht was. Und du managst dann auf einmal eine ganze Familie, ne?
Mhm.
Aber auch dieses, ne, es gab Probleme mit den Ohrlöchern und dieser Gedanke von wegen mit meinen eigenen Ohrlöchern, ne, wenn die ja, keine Ahnung, ein paar Dekaden alt sind, dass die Leute die dann ja halt mal rausnehmen können und mehr oder weniger ohne Probleme wieder einsetzen können und dann Eltern auf einmal bei dir im Studio stehen und einen Ohrläppchen-Piercing entfernt haben, was aber erst wenige Wochen alt war, weil die gesagt haben, naja, es ist total dick geworden. Ich habe das dann jetzt mal 2-3 Tage rausgemacht, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. Mhm. Das Kind schon irgendwie total drüber, weil das Piercing hat wehgetan. Dann ist das Ohrläppchen dick gewesen, das hat wehgetan. Dann wird es rausgemacht, das hat wehgetan. Dann hat die Mama oder der Papa versucht, das wieder reinzustecken, das hat dann auch noch wehgetan. Und dann sollst du dann im Piercing-Studio
als dann unbekannte Person vor dem Kind stehen und sagen, jetzt machen wir alles besser.
Mehr oder weniger unbekannte Personen sind dann ja, hey, können wir das dann wieder reinmachen? Und das wieder reinmachen tut ja häufig mehr weh als das eigentliche Stechen. Und deswegen war ich, als ich im VPP bin, habe ich meiner damaligen Chefin gesagt, ich so, I'm so sorry, aber ich darf das jetzt nicht mehr machen, ne? Und ich weiß noch, wie dann damals so dieses, ja, aber wenn dann irgendwie eine Freundin oder ein Freund von mir, und ich hatte ja das Glück, dass wir noch andere Studios hatten mit anderen Leuten, die halt nicht im VPP gewesen sind. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt dann einfach um das irgendwie so, ja, ja, also dann würde ich das schon machen. Habe ich nie gemacht, bin auch zum Glück nie angesprochen worden. Aber wir haben ja dann auch da diese Rechtslage, dass die halt in Deutschland auch nicht so richtig eindeutig ist, ne? Wo wir dann das erste Mal gesagt haben, hey, wir würden aber vielleicht doch gerne Kinderohrlöcher stechen. Und das ist ja jetzt auch noch gar nicht so super lange her, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist 3 Jahre her, 2,5, keine Ahnung, wo wir dann, nee, es war, als wir Kassel aufgemacht haben. Da kam dann irgendwann so dieser Punkt,
wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken, genau. Sodass wir das eigentlich ganz gerne, ja, also den Gedanken hatten wir ja auch vorher schon so, dass es ja, also es ist ja ein zweischneidiges Schwert. So, und den Eltern zu sagen, so, das Ohrloch-Schießen ist halt nicht die beste Variante, weil rudimentär, und da können wir nachher auch gerne nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber wir als Piercende...
Notierst du dir die Sachen, auf die wir später nochmal eingehen? Ich habe heute keinen Zettel.
Ja, ja.
ja, ja.
Aber auf der anderen Seite, sich hinzustellen als Piercing-Studio und zu sagen, so, ja, aber wir, die es genau richtig machen wollen, als Verbandsmitglieder... Wir dürfen erst ab 14.
Und das war ja damals auch eine Entscheidung im Verband gewesen. Genau. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass da eine Person gesagt hat, ne, ihr dürft es nicht, sondern da haben sich ja am Anfang eine Gruppe von 7 Leuten hingesetzt und haben gesagt, wir wollen das drunter nicht machen und wir wollen auch nicht, dass unsere Mitglieder das machen.
Ne? Ja, ja. Und dass wir dann irgendwann gesagt haben, so, vielleicht sollten wir überlegen, ob man als Verband da nochmal drüber redet oder ob wir für uns als Studio die Entscheidung treffen. Das war irgendwann ja einfach ganz logische Konsequenz daraus, so dass wir gesagt haben, wir müssen das mal angreifen, so, weil so kann es halt nicht ewig weitergehen. Du kannst den Eltern nicht sagen, macht das nicht und sagt euren Kindern, die müssen 14 werden für ihre Ohrlöcher.
Ja, oder wir haben ja halt häufig dann auch befreundete Studios, wo wir gesagt haben, ja, die machen das gut. Ja. Da seid ihr gut aufgehoben, da haben wir die dann halt hingeschickt. Und ich finde, als wir noch nur das Studio in Berlin hatten, dass es nicht so aufgefallen ist, wie viele Kinderohrlöcher man eigentlich wegschickt.
Grüße an Andrea.
Genau. Von, ja. Genau.
Damals
früher Wildlight-Tattoo und jetzt AKA. Da haben wir dann aus Berlin immer unsere ganzen Kinderohrlöcher hingeschickt.
Ja.
Und ich glaube, ja, nee, was heißt ich glaube, ne? In Kassel haben wir dann in der Anfangszeit die Leute halt immer zum Jenny Bees geschickt. Mhm. Da habe ich dann immer gesagt, geht zur Dani. Also auch da Grüße an Dani, ne? Weil das halt einfach eine ehemalige Kollegin und auch Freundin von mir ist und die auch ganz fantastisch mit Kindern ist, ne? Aber ich muss sagen, als wir dann das Studio in Kassel hatten und wir dann einfach der Pace des Studios ja auch ein ganz anderer ist. Ne? Also das Studio, mal abgesehen davon, dass es so irgendwie fast doppelt so groß ist. Nein, nicht fast, ich weiß nicht, in meinem Studio haben wir ein paar 60 Quadratmeter und in dem haben wir irgendwie so 100. Also irgendwie nochmal ein Drittel größer. Also, vergesst die Zahlen jetzt. Naja.
Es ist größer.
Ah, das eine hat 2 Drittel von dem anderen. Das ist das, was ich sagen würde. So schlecht bin ich doch mit Zahlen eigentlich gar nicht. Nee, aber man dann gemerkt hat, so, ey, man hat einen großen Verkaufsbereich. Man hat etwas versetzt dann einen Beratungsbereich. Man hat einfach mehr Platz, wo man dann auch sagt, okay, alles klar, da könnte ich dann halt so eine Familie auch handeln und die Ruhe ist da und es geht die ganze Zeit nicht die Tür auf und so. Und da war dann bei mir so der Punkt gewesen und bei dir dann ja auch. Und dann hat man gemerkt, man schickt die Leute weg. So, ja, aber warum machen wir das nicht eigentlich? Und wir haben ja auch als Verband das Feedback aus der Szene bekommen, dass Leute gesagt haben, ey, ich würde mich gerne bei euch bewerben, Aber ich will die Kinder nicht wegschicken und die gehen dann am Ende doch zum Schießen, weil vielleicht in meiner Stadt nicht noch ein professionelles Piercing-Studio ist, wo ich sagen kann, ey, geht da hin. Mhm. Und dann haben wir das ja im Verband dann auch irgendwie noch mehrmals diskutiert. Ich habe damals noch mal mit dem Urban Slamal telefoniert, dem Piercing- und Tattoo-Anwalt, liebe Grüße Urban, und habe mit ihm über das Thema geredet und er auch gesagt, dass das halt irgendwie mit der Rechtslage auch so ein bisschen problematisch ist, weil es eigentlich, naja, es gibt da keinen, ab diesem Jahr kann ein Kind gepierst werden. Ne?
Ja, und auf der anderen Seite kannst du aber auch keinem Piercing-Studio vorschreiben, wie es das zu machen hat, so, weil das darf jedes Piercing-Studio für sich selber entscheiden. Ne? Also das ist schon immer eine schwierige Sache gewesen, aber ja klar, zwischen Taschengeldparagraf und
ja, und nix, ne?
Und nix, ne?
Ja, also der Taschengeldparagraf, der halt irgendwie sagt, dass du ab dem 7. Lebensjahr Verträge schließen darfst.
Solange?
Im Rahmen deines Taschengeldes. Und auch da sind wir wieder in einem total schwammigen Bereich, weil wie viel ist dein Taschengeld? Ne?
Ja, ja.
Also wenn man bei uns sagt, ne, also ich meine, wir stechen ja nun mittlerweile Kinderohrlöcher von 7 bis 10 immer mit einer obligatorischen Beratung vorab und piercen dann auch, ich würde sagen, zu 99% nicht am gleichen Tag, es sei denn, die Kinder sind so voll fit und die Eltern sind voll fit und alles fühlt sich mega gut an. Aber eigentlich schicken wir die Leute danach wieder weg,
ja,
weil wir auch den Druck für die Kinder nicht wollen. Ne? Aber der Taschengeldparagraf, ja, genau. Aber was ich sagen wollte, ist, dass dann Kinderohrlöcher bei uns im Studio in Berlin mit einem Ersteinsatz von Neometal mit Stecksystem und implantierfähig und alles steril gepierst und Aufklärung, dies, das, jenes, tralala, da kosten 2 Ohrlöcher 120 Euro. Ne?
Ab
120, nee, ich habe ja schon einen Standardschmuck. Ja. Ne? Und da denke ich mir, also keine Ahnung, ich habe schon echt nicht wenig Taschengeld gekriegt, aber mit 720 Euro dann ja irgendwie doch nicht. Ne? Aber diese
um das nochmal zu verdeutlichen, mit 7 Jahren 120 Euro, nicht mit 720 Euro. Das klang gerade so.
Okay, nicht, dass ihr die nächsten Zahlen
denkt. Ja, genau.
Keine Ahnung, weil hoffentlich macht im Naked City die Buchhaltung jemand anders, sonst werden die doch schon pleite. Ja, ne, wo du dann auch wieder in diesem Zwischenbereich bist, so was ist das eigentlich? Und man dann, der auf der anderen Seite immer da steht und sagt, ja, aber was ist denn, wenn die Eltern einwilligen? Ne? Aber es ist ein nicht medizinischer Eingriff. Eltern dürfen einwilligen in medizinische Eingriffe,
ja,
die notwendig sind. Aber wir sprechen hier jetzt von einem, ich sag immer, Piercing ist ein kleiner operativer Eingriff. Der ist aber kosmetisch.
Der ist rein kosmetisch. Reines Luxusgut.
Das heißt, dass Eltern da aber ja eigentlich, die dürfen da nicht ein, also die können einwilligen, klar, aber das gibt ja keine, also wenn jetzt die Oma ankommt
und sagt,
mein Enkelkind, das ist ja eine Körperverletzung, ne? Ja. Da sind auch Leute immer so, hihi, hier steht Körperverletzung, ja, nee, nicht hihi, da wird jemand mit einer Nadel gestochen. Ne? Du sagst ja auch immer, dass da dieses, ne, du hast
der eine Waffe. Der Tatbestand der schweren Körperverletzung.
Du hast eine Waffe, du hast einen Vorsatz, ne? Ich glaube nicht, dass es irgendwie vor Gericht kommt mit schwere Körperverletzung. Ich habe dir gegen deinen Willen ein Ohrläppchen-Piercing gestochen.
Natürlich
ne?
nicht.
Aber trotzdem, das ist das, mit dem wir uns hier beschäftigen.
Ja.
Und wenn dann die Oma um die Ecke kommt und sagt, mein Enkel hat eine Körperverletzung erlitten und zeigt an, dann stehen wir alle vor Gericht.
Mhm.
Ne? Und das ist das, was die Leute dann halt auch manchmal unterschätzen. Ich habe das auch schon gehabt, dass mir eine Person, die selber nicht im medizinischen Bereich, sondern im Rechtsbereich gearbeitet hat. Und die hat gesagt, dass wir total übertreiben mit den Unterlagen, die wir haben wollen.
Mhm.
Ne? Weil wir ja unter 14 wollen wir alle Ausweisdokumente haben, also von den erziehungsberechtigten Personen plus dem Kind. Und wenn nur eine Person erziehungsberechtigt, dann muss da noch ein Dokument darüber gebracht werden. Ne? Nee, auf der Geburtsurkunde steht es nicht drauf, sondern du kriegst dann irgendwie von der Stadt, da steht dann drin, dass du alleine erziehungsberechtigt bist.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob man sich auch in die Geburtsurkunde eintragen lassen kann. Naja, aber auf jeden Fall braucht es dafür einen Nachweis. Und ich habe ganz oft schon Eltern gesagt, so du, also mal abgesehen davon, dass wir das echt erst seit Zeit XY machen, weil Leute deswegen schon echt Schwierigkeiten gehabt hatten. Und man muss ja auch sagen, also da ist ja jetzt nicht nur deine und meine Existenz bedroht, sondern da ist dann eine Existenz von, wir sind ein Team von 11 Leuten,
ja, ja,
und 9 davon leben davon, dass sie im Naked Steel arbeiten. Mhm. Also ich will es nicht, wir wollen es hier jetzt nicht vor die Wand fahren, nur weil wir sagen, ach, ihr habt keinen Bock, ihr habt keinen Bock, eure Geburtsurkunde rauszusuchen. Und es ist ja nicht nur ein Schutz von uns, sondern es ist ja ein Schutz auch der Eltern. Ne?
Ja.
Also wenn ich überlege, wie mein Papa damals mit meiner Cousine irgendwie, oh Gott, ich hoffe, das hört jetzt nicht meine Tante, ob die das mittlerweile weiß, naja, ich mit meiner Cousine dann zum Piercingstudio gegangen ist und gesagt hat, ich bin der Papa. Und hat dafür unterschrieben, witzigerweise, die haben sogar verschiedene Nachnamen. Ne? Alleine da hätte ich schon gesagt, so, da hätte ich gerne, da wollen wir ja eh immer eine Geburtsurkunde haben. Ne? Aber das sind so diese ganzen Risiken, mit denen man sich da beschäftigt.
Ja.
Und diese ganzen Geschichten, nur weil wir ein ordentliches Ohrläppchen-Piercing an einer minderjährigen Person stechen wollen. Ne?
Mhm.
Und 7, da gibt es den Taschengeldparagraf. Vorher war das ja gewesen irgendwie, dass wir gesagt haben, ab 14, aber 14 war halt total random gewesen. Ne? 14 war
14
einfach,
hättest du auch 18 schreiben können, so.
Genau, es
ist 12 auch, schreiben können.
Das, also ich meine, das sichere Piercing stichst du ab 18.
Ja.
Ne? Und selbst da kann es dir noch passieren, dass die Person nicht im vollen Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten ist und vielleicht eine Betreuung hat oder was weiß ich nicht was. Ja, wir fahren da jetzt ziemlich gut mit, würde ich sagen. Und es ist auch, ich finde es auch irgendwie ganz cool. Jetzt neulich hat mich irgendwie eine Kundin gefragt, so, sag mal, was ist denn hier los? Hier sind auf einmal so viele Familien. Ich sehe, wir stechen Kinderohrlöcher seit einem Jahr oder anderthalb. Ah, okay, alles klar. Und dadurch, dass wir uns dafür auch so viel Zeit nehmen und die Familien vorher ordentlich aufklären, habe ich das jetzt auch noch nicht miterlebt, dass irgendjemand den Schmuck einfach entfernt hat oder irgendwelche Probleme aufgetreten sind, die nicht auch bei anderen Piercings und anderen Altersklassen auftreten.
Mhm. Ja? Ja. Und warum ist das Ohrläppchen nun doch ein Piercing?
Hä? Das haben wir ja, also ich stelle die Gegenfrage, warum sollte es das nicht sein?
Ja,
ne?
Genau.
Also warum sollte das nicht sein?
Und da liegt ja auch genau den gleichen Risiken. Es kann sich entzünden, es ist eine offene Wunde, die muss abheilen. Es ist also letzten Endes das weltweit häufigste Piercing wahrscheinlich. Und wie gesagt, wie in der Einleitung ja auch schon gesagt, so dass wohl auch komplett unterschätzt ist. Was ganz spannend ist, es ist auch das am längsten in die Historie zurück datierte Schmuckstück, was es als Körperschmuck gibt. Also die ersten Schmuckteile sind ja weit über 7000 Jahre alt oder so. Und da geht es noch gar nicht um, wir haben Körperschmuck im Sinne von, der wurde durch die Haut gesteckt, sondern Leute haben angefangen, sich zu schmücken mit Sachen, die sie in der Natur gefunden haben.
Und da bieten sich die Ohren ja auch an. Ne?
Und dann kann
warum
man
nicht was an die Ohren her? Alles andere ist ja die ganze Zeit irgendwie
und dann Bewegung. Ist ganz spannend. Und dann, ne? Und dann guckst du so in Geschichtsbüchern und dann findest du so, Tutanchamun, der Pharao, hat gepierste Ohren. Auf seiner Totenmaske sind gedehnte Ohren drauf.
Ja, und das ist halt auch das Spannende. Nicht einfach nur, nicht nur kleinen Schmuck in den Ohren, ne, so wie es irgendwie bei uns dann die gesellschaftliche Norm gewesen ist, sondern halt gedehnte Ohren.
Ja.
Und nicht nur ein bisschen gedehnte Ohren, sondern halt häufig wirklich auch groß gedehnte Ohren, die halt wirklich runterhängen oder halt große Plaques drin haben. Ja. Ne?
Buddha-Statuen. Gedehnte Ohren. Ne? Also du kannst in nahezu allen Kontinenten kannst du jahrtausendalte Funde feststellen, so dass das Ohrläppchen das wohl häufigste und schon damals ein gern und gut getragenes Piercing gewesen ist. Und dann ging es ja meistens gar nicht um modische Sachen, sondern eher um Stammeszugehörigkeit oder Initiationsriten, warum Piercings gestochen wurden.
Jetzt wollte ich dich gerade fragen, ob die Größe des Ohrläppchens, das ist ja ein, da bin ich jetzt geografisch wieder eine Null, aber dort, wo die Ringe am Hals getragen werden, mhm, kommen die Ringe ja, wird ja, glaube ich, pro Jahr oder so oder pro Zeitraum XY wird ein Ring dazugebracht.
Mhm.
Weißt du, ob das mit den gedehnten Ohrläppchen auch so ist?
Mir sind eher die Unterlippenteller gerade in den Kopf gekommen, so, wo halt auch die Größe, was über den Status deiner eigenen Position innerhalb dieses Stammes letzten Endes mit mitgetragen oder mitgezeigt wird, so, wo man anfängt, sich durch Körperschmuck so abzugrenzen von anderen Stämmen, sodass man wirklich anhand des äußeren Erscheinungsbildes auch erkennt, aus welcher Region kommst du, wo bist du her, wer bist du, welche Stellung hast du in deinem Stamm, in deiner Familie, in deiner Zugehörigkeit, deiner Gruppe.
Das ist ja auch ganz typisches subkulturelles Ding, ne?
Ja.
Also obwohl man ja auch in Subkulturen sich ja von der Masse der Gesellschaft abgrenzt, kannst du ja aber in den einzelnen Subkulturen auch immer so einen ähnlichen Style erkennen, ne? Ja. Ob das jetzt ist, dass du bei Gothics schaust, ob du bei Punks schaust oder Metal oder keine Ahnung. Techno-Szene ja. hat man das eine Zeit lang auch, obwohl ich glaube, Techno kam mehr aus unterschiedlichen Richtungen.
Ich weiß nicht, in Berlin würde ich sagen, so Trillerpfeife und orangene Weste klang ist schon ziemlich, ziemlich Techno.
Aber ich glaube, den Techno, den hast du nicht so gut erkannt wie bei einem Punk. Ne? Also ich meine, wenn ich mir die Irokese schneide und den Bund färbe, dann kann ich den ja nicht am Wochenende so tragen und leg den unter der Woche ab. Ne? Ich glaube, das ist was bei Techno irgendwie ein bisschen einfacher ging oder Metal, wenn du halt irgendwie über lange Haare hast.
Kannst du trotzdem im Anzug rumlaufen, ja?
Das kannst du, bist du vielleicht doch wieder ein bisschen einfacher dich zu verstecken in der Masse. Aber auch damals wurden diese Löcher in den Ohrläppchen mit spitzen Gegenständen
handgeführt
angebracht.
Ja, ne? Meistens aus Horn. Seltener aus Holz. Auch Schmuckstücke waren ja eher Naturmaterialien, die dort getragen wurden. Also ob das Stein gewesen ist oder auch Holz, Holzschnitzereien, Gehänge, wo dann irgendwie auch Edelmetalle Verwendung gefunden haben.
Worauf ich hinaus wollte, war, dass die damals ja nicht irgendwie geschossen wurden. Dass der Mann vielleicht keine Nadel hatte, aber ja trotzdem nicht dieses, ich habe das irgendwie, das muss ich gerade an diese Zimmermanns Tradition denken, dass wenn die Leute auf der Walz sind, dass sie den ist das ein Zimmermannsnagel, der die sind ganz schön dick, ne? Ich habe das tatsächlich mal sogar mitbekommen. Da war ich in der Pfalz gewesen auf einer Weinverkostung. Wir haben damals aus dem Wildcat-Forum auch so ein Piercing-Supply und auch Tattoo. Ja, doch, Wildcat macht auch Tattoo, ne? Mhm. Ja, klar, machen die auch Tattoo. Und da gab es eine sehr, sehr fantastische Piercing-Community. Und dann haben wir uns auf einem Weingut von einem anderen Mitglied getroffen und haben dort über Piercings und alle möglichen anderen Sachen gesprochen. Und da war auch ein Zimmermann gewesen. Und der hat sich dann an dem Abend, wo schon viel Wein und viel Likör getrunken wurde, von irgendjemandem, der mit dabei war, diesen Zimmermannsnagel ins Ohr hauen lassen. Und dann standen die dann aber da und meinten so, was machen wir denn jetzt? Also mal abgesehen davon, den Nagel von der Unterlage wieder abzubekommen, war schon eine recht spannende Geschichte gewesen. Und dann war so dieses, ja, ich lasse jetzt aber diesen großen Nagel da nicht drin.
Das ist ja auch eigentlich nicht gang und gäbe gewesen. Also der Zimmermanns, das Handwerk der Zimmermänner war ja auch geschichtlich so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Währenddessen nämlich das Ohrläppchen in unserer westlichen Kultur vornehmlich für Frauen akzeptiert war in der Gesellschaft so, und das ging so bis in die 60er Jahre rein, war die einzige Ausnahme der Zimmermannsbetrieb, und der wurde nach der Fertigstellung seiner Ausbildung und vor der Walz wurde der Nagel getrieben, und dann wurde der Nagel in der Regel entnommen und wurde durch einen Goldring ersetzt, sodass du nämlich in die Welt hinausziehst und die Walzregel sagt, dass du in den nächsten 2 oder 3 Jahren nicht im Umkreis von 200 Kilometern an deine Ortschaft zurückkommen darfst.
Und das Erkennungsmerkmal ist der goldene Ring.
Nee, der ist deine Sicherheit, dass wenn du an der Walz feststeckst und nicht weiter kannst, dir Lohn und Brot ausbleibt, du immer noch den Ring am Ohr hast, auf den du zurückgreifen kannst, um wieder nach Hause zu kommen. Das ist dein Wegegeld gewesen letzten Endes. Und damit war es so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil damals halt nicht viele männlich gelesene Personen mit Ohrringen akzeptiert waren in der Gesellschaft oder auch überhaupt anzutreffen waren. So, das hat sich halt ziemlich spät erst etabliert und da auch wieder eigentlich durch eine Subkultur. Die Punks haben es wirklich dahin gebracht, so dass man mit viel mehr Piercings in der Gesellschaft erstmal wahrgenommen wurde und dann natürlich auch dieses, wir versuchen ja auszubrechen aus euren gesellschaftlichen Zwängen so. Und das machen wir, indem man uns schon von Weitem erkennt. Vorreiter davor waren allerdings die Hippie-Bewegungen, die letzten Endes Nasenpiercings zum Beispiel auch von ihren Hippie-Reisen aus vornehmlich Indien oder anderen Regionen, wo man ein hohes spirituelles Maß an Lebenskultur mitgebracht hat und dann Leute halt wieder gekommen sind, so in den Spät-60er-Jahren, Anfang 70er-Jahre und dann gesagt haben so, ich habe meinen Nasenring, den habe ich mir in Indien machen lassen so und da, naja, ganz anderen hygienischen Voraussetzungen, als wenn man es heute sich beobachtet, wie so ein Piercing abläuft. Aber da ist auf alle Fälle der Umschwung gekommen und die größere Akzeptanz so in kleinen Schritten durch die beiden Subkulturen, einmal die Hippie-Bewegung und einmal die Punk-Bewegung eigentlich gekommen.
Ja, also der Zimmermann da hatte keinen Goldring in der Tasche, den ihn jemand einsetzen konnte. Mhm. Ich habe von Anfang an gesagt, ich gucke mir das an. Aber ich habe damit nichts zu tun. Ne? Mhm. Und dann standen die dann da und so, Tanja? Ich hatte da tatsächlich auch so conventionmäßig ein kleines bisschen vorher gepierst. Wäre jetzt auch was ich nicht mehr unbedingt machen würde. Und dann habe ich dann dem so hygienisch, wie es dort möglich war, diesen Nagel da rausgeholt und ein Schmuckstück eingesetzt. Und es hat auch gut geblutet, zum Glück. Zum Glück, weil das ja nicht konnte das dann gut da rausschwemmen. Und keine Ahnung, ob der Winkel gut war, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, aber das war spannend. Das habe ich, wie gesagt, dann auch einmal gesehen, wie das auf so eine ganz oder relativ traditionelle Zimmermannsart durchgeführt wurde. Worauf ich da hinaus wollte, war ja gut, dann wird dann halt ein Nagel mit einem Hammer in den Körper geschlagen. Das ist ja jetzt eigentlich so eine Ohrlochpistole, so vom Konstrukt her gar nicht so super unähnlich. Ne? Man hat irgendwie einen so semi-gut angespitzten Gegenstand, der mit viel Druck in den Körper eindringt. Weiß jetzt nicht, ob dieser Druck genauso groß ist. Fragen ja ganz oft Leute so, ja, warum ist denn die Ohrlochpistole nicht gut? Und es gibt ja nun mehrere Punkte, warum wir zum Beispiel sagen, hey, Piercings schießen. Zum Glück wird das bei den meisten Arealen ja eher wirklich nur im Ohrläppchen gemacht. Aber wir kennen auch Punkte, wo ich habe auch schon Leute getroffen, die gesagt haben, mein Nippelpiercing wurde damals geschossen.
Ich habe mal aus einer Unterlippe habe ich mal einen Ohrstecker geholt, wo der Flügel im Zahnfleisch drin steckte.
Ach du Scheiße.
Unterhalb der Zahnwurzelkante. So. Und ich dachte, Alter, habe ich ja zu Hause selber gemacht. Ne? So eine Ohrlochpistole gibt es für einen Apfel und ein Ei. Und bitte, falls das irgendjemand hört, so, investiert da nicht rein, kauft euch die nicht, macht das nicht so. Das
ja, mittlerweile kann man die auch einfach irgendwie bei irgendwelchen Versanddienstleistern.
Natürlich.
Ne? Ich weiß gar nicht.
Du kannst die bei eBay mit 500 Schuss, also 500 Schmuckstücken für ein Apfel und ein Ei holen. Wenn du 3 € dafür abnimmst, so hast du richtig Reibach gemacht. Aber ob das jetzt ein Geschäftsmodell ist, auf das du bauen solltest, ist ja stark fragwürdig. Es ist eine Erfindung aus der Landwirtschaft. Die Vorgänger der Ohrlochpistole, die in den 1970er Jahren auf den Markt gekommen ist, ist die Markierpistole für Schweine, Rinder, Schafe. Und dem abgewandelt ist die Ohrlochpistole gekommen, weil irgendein findiger Kosmetiker und man weiß, also ich habe mal versucht rauszufinden, aber man findet nicht mehr raus, wer das Ding erstmalig auf den Markt gebracht hat. Und es gibt so ganz gibt so Prototypen, die ähnlich in einer Wäscheklammer aussehen, wo du letzten Endes auf der einen Seite einen Nagel drin hast so, und auf der anderen Seite eine Lochbohrung, wo du die Wäscheklammer aufmachst, Ohrläppchen dazwischen und dann die Klammer zumachst. Das sind so.
Wie kommt dann der Schmuck rein?
Alles händisch danach, ne?
Okay, alles klar. Das ist gar nicht so einfach.
Ja, ja.
Ich habe das mal versucht, als ich noch jugendlich war. Ich habe mal versucht, mit einer Nadel in meine Lippe zu stechen und dann die Nadel wieder rauszuholen und den Schmuck einsetzen. Das kannst du total vergessen. Das zieht sich ja so super schnell zusammen. Was mich aber eigentlich interessiert, also die Ohrlochpistole, die macht ja nicht wie die Nadel einen C-förmigen Schnitt, der dann irgendwie so smooth auseinandergedehnt wird vom Schmuckstück, sondern die Ohrlochpistole, da kann man sich ja das Loch eher so vorstellen wie bei einem Steinschlag. Ein Kollege hat mal ganz süß gesagt, stell dir vor, du trägst einen High Heel und dann trittst du auf eine Eisplatte drauf. Dann hast du in der Mitte ein Loch und da drumherum halt einfach Risse.
Ja.
Ich vergleiche es immer mit einem Steinschlag.
Ich sag ganz häufig so, stell dir vor, du hältst ein Blatt Papier und nimmst einen angespitzten Bleistift und haust mit dem Bleistift durchs Papier.
Dann hast du hast aber diese Mini-Risse drumherum.
Doch.
Ja?
Ja, mach das gern mal. Ja, hast du genauso. Aber ja, okay. Das Sinnbild ist genau dasselbe.
Ja, ja.
Du hast aber bei der Pistole letzten Endes immer einen Eintritt von einem stumpfen Gegenstand, auch wenn der angespitzt ist, der wird unter Druck dadurch getrieben und damit reißt das Gewebe ringsum in kleinen Faserrissen auf. Und in jedem Riss haben Bakterien schnelleres Anhaften, eine schnelle Vermehrung. Je sauberer die Wunde ist, umso schwieriger fällt es Bakterien, sich dort einzunisten.
Das ist ja auch wieder dieses, wenn ich mich zum Beispiel an einem Brotmesser schneide, dann bis die Wunde verheilt ist. Und auch mir ist das jetzt irgendwie von einer Weile erst passiert, dass ich mir, ich sehe sogar die Narbe noch tatsächlich, fällt mir jetzt das auf, dass ich mir mit einem Brotmesser halt wirklich richtig übel in den Zeigefinger gehackt habe und es hat Monate gedauert, bis die Stelle nicht mehr empfindlich gewesen ist, weil die natürlich nicht so gut zusammenheilt, wie wenn du halt mit einem Skalpell zum Beispiel geschnitten wirst. Ne? Also wenn du dich mit einem scharfen oder auch ein scharfes Küchenmesser, ne? Wenn du dich da schneidest, dann merkst du ja meistens erst den Schmerz gar nicht, sondern siehst, es blutet und wenn du das dann gut zusammendrückst, dann klar wird das auch nochmal irgendwie unangenehm, aber es verheilt halt wesentlich besser. Ja,
natürlich.
Und diese gefledderten Schnitte, die führen ja häufig auch dazu, dass die Kunden und Kundinnen später sagen, hey, wenn ich den Schmuck wechsle, dann ist es immer mal wieder irritiert, weil diese Vernarbung natürlich durch einen Schmuckwechsel dann auch wieder so ein bisschen angetriggert werden und sich dann das Gewebe wieder unangenehmer anfühlt für einen Zeitraum. Glaubst du, dass die Wunde, die durch den Zimmermannsnagel entsteht, der Ohrlochpistole ähnlich ist?
Das kommt auf den Nagel drauf an.
Das kommt auf den Nagel drauf an. Okay.
Aber prinzipiell würde ich sagen, dass das Traumata, also es entsteht ja auch eine Quetschung. Ne? Ob das mit dem Nagel machst oder mit der Pistole machst, es entsteht eine Quetschung. Und wenn jemand vom Piercing nicht viel versteht und die Klemme so ansetzt, dass die Klemme, die ja eigentlich nur zum Gegenhalten ist, wenn er die so festhält, dass auch mit der Klemme eine Quetschung verursacht wird, so weil die einfach zu weit zugedrückt wird oder auf die letzte Einraststufe arretiert wird, auch dann hättest du eine Quetschung zur Folge. Aber in der Regel passiert beim Piercen das eben nicht. Es wird halt kein Gewebe umliegend in Mitleidenschaft gezogen, wie es halt beim Ohrlochschießen, beim Zimmermannsnagel und einem Hammer passiert. Insofern, das Traumata ist ein viel, viel größeres. In den beiden Fällen...
Einfach durch den Druck.
Durch den, ne? Ja.
Ja, wenn Leute sagen, ja, ey, meine Ohrlöcher wurden damals halt irgendwie, die hat die Oma mit einer Stecknadel gemacht.
Oder Kartoffeln so. Dahinter gehalten.
Ganz nee, häufig, nicht Stecknadel, ne? Sondern Stricknadel oder so. Dann denke ich, habe ich schon oft gesagt, so, ja, also an sich, ne, ist es besser, als es zu schießen.
Natürlich.
Ne? Ist es besser.
Also jede Nadel ist auf alle Fälle sinnvoller, wenn sie handgeführt ist, als wenn du einen Feder spannst. Oder aufziehst und auf einmal ein Bolzen sich löst so und damit stumpf sich da irgendwie durcharbeitet.
Ich habe ja schon ein paar Videos über Ohrlochschießen gemacht so und dann steht manchmal in den Kommentaren, ja, das ist ja keine Pistole mehr, sondern eine Stechhilfe.
Das ist eine Stechhilfe, ja, weil natürlich auch die Hersteller nicht doof sind und gelernt haben. So. Und
Pistole
ja,
klingt ja auch nicht so geil, ne? Also ich werde irgendwie geschossen. Ich glaube, das ist aber auch das, warum ganz oft Leute sagen, nee, das war ja kein Piercing, weil das ist geschossen worden, ne? Mhm. Also deswegen bin ich auch manchmal ein bisschen empfindlich, wenn Leute sagen, ja, ne, wurde es geschossen oder wurde es gepierst? Ne, weil wenn wir wieder an dieser Anfangsdefinition sind oder auch wo wir es mit dem Punchen und mit der Nadel stechen, ne, wenn irgendjemand im Studio den Unterschied zwischen Punchen, was ja im Endeffekt eher ein Stanzen ist, ne, und dem Stechen erklärt und sagt, ja, möchtest du es gepuncht oder gepierst haben, geht bei mir immer so, ja, aber es ist doch, an sich ist es ja auch Piercen, ne? Aber für die meisten Kunden und Kundinnen macht es total viel Sinn. Mhm. Ne? Und ich bin immer so, das Wording ist falsch. Aber unter diesen Videos stand dann halt auch schon so, ja, also bei mir war das kein stumpfer Gegenstand, sondern das ist super scharf gewesen. Mhm. Und dann antworte ich dann so, ja, aber also wenn du der verbleibt ja im Körper. Ne? Das heißt, du hast ein Schmuckstück, wo diese Krone einfach nur so draufgedrückt wird. Ne? Und die deckt dann so im besten Fall diese mega scharfe Spitze, die so scharf ist wie eine Nadel, ab, damit wenn du nachts irgendwie doch mal auf deinem Ohrläppchen liegst, dir nicht die Halsschlagader irgendwie, nein, das liegt natürlich ein bisschen tiefer, ist mir schon klar, dass dann keiner sich, das hat man glaube ich auch in den Medien mitbekommen, so Stechhilfe hat Personen den Hals aufgeschnitten, nee, aber also es ist ja auch mega unangenehm. Ne? Und wenn die so scharf wären wie eine Nadel, dann dürften die doch auf keinen Fall im Körper verbleiben.
Der Unterschied ist ja aber, dass früher wurde die Ohrlochpistole mit einer Feder gespannt. Und man hat auf den Auslöser gedrückt und die Feder hat ihre physikalischen Kraft folgeleistend den Schmuck nach vorne gedrängt und damit natürlich auch den Schmuck durchs Ohrläppchen oder gegen den anderen Widerstand durchgepresst. Das hat sich mittlerweile geändert, weil nicht mehr eine Feder gespannt wird, sondern mittlerweile ist es eine Schiebevorrichtung. Das heißt, du hältst händisch diese Apparatur an das Ohrläppchen und schiebst mit der eigenen Muskelkraft den Schmuck dort durch. Das Problem dabei ist aber dennoch, dass du erstens wahnsinnig viel Plastikmüll produzierst, um die Nachhaltigkeit mal ganz kurz mit anzufüllen, aber trotzdem, wie du gerade gesagt hast, der Wundkanal wird durch Körperkraft geprägt, durch etwas, was du nachher weiterhin im Körper behältst. Das wäre, als wenn ich sage, du pass auf, wir piercen dir ein Nippelpiercing, wir lassen aber die Nadel drin, aber ich mache dir einen Silikonpfropfen vorne drauf. Bis es abgeheilt ist und dann kannst du machen, was du willst. Und da denke ich mir, das ist doch alles andere als safe.
Mal abgesehen davon, wie ja einfach beim Schießen dieses komplette Schmuckstück aufgebaut ist, ne? Also häufig ist ja so Schmuckstück.
Du meinst in wegen den Riefen, die da dran sind?
Also, aber die Riefen, die sind ja durch die Krone abgedeckt, ne?
Ja, das sind meistens die unterschiedlichen Rastfunktionen der Krone.
Ja.
Und wenn du ein dickeres Ohrläppchen hast, dann hast du halt eine dieser Einrastriefen noch mit dem Ohrläppchen oder in deiner Schwellung drin. Also,
da fängt schon an. Das ist ja auch der Punkt, ne? Dass ja das gar nicht konisch ist, sondern du halt diese Riefen hast, ne? Die mit dazu sind. Aber dann ist da diese Krone, wo halt irgendwie der ganze Schmodder drin hängen bleiben kann. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Und da habe ich mit einer echt so eine Diskussion gehabt, die dann gesagt hat, ja, also wir wussten damals, dass man sich ordentlich sauber macht. Und ich so, ne? Wir haben da so zwei so kleine Löcher,
ja,
in denen Blutverklebung und Haut und Creme und alles, was so der Körper produziert oder von außen drauf bekommt, festhaften kann.
Naja, wir wussten, wie man sich damals sauber hält, bedingt halt so. Wir haben halt damals schön gedreht, fleißig am Schmuck, damit die Kruste rausfällt.
Meinst du, die fällt aus dieser Krone
raus? Naja,
aus,
zumindest wenn man von der Haut ab, ne? Wenn du so ordentlich lange drehst so und hintereinander, gegeneinander.
Naja, mir ging es darum, dass halt wirklich in diesen Bögen von dieser Krone,
ja, ja,
halt der Schmodder festsitzt.
Ja, da höre ich jetzt schon wieder einige, die sagen, ja, da gab es ja dann irgendwann die Silikonüberzieher.
Die gar nicht, der als Verschluss vom Piercing gedacht sind, obwohl die es ja auch aus Metall gibt, die trotzdem nicht dazu gedacht sind. die sind eigentlich nur dazu gedacht, um das Schmuckstück irgendwie ordentlich in Position im Display zu halten oder in der Verkaufsvorrichtung.
Ja.
Da habe ich jetzt neulich auch erst wieder einer Kundin so ein Ding rausgeholt, weil da dann alle Weichmacher raus gewesen sind. Ne? Die versucht hat es runterzunehmen, dann das Ohrläppchen angeschwollen ist. Also ich weiß nicht, wie viele Kronen ich auch schon aus Ohrläppchen rausgeholt habe, weil die Leute Angst haben, dass sie es verlieren und dadurch die Krone dann halt einfach weiter ans Gewebe ran schieben, sich darunter Feuchtigkeit sammelt ohne Ende und irgendwann der Körper sagt, ich brauche Platz, ne, und ich schluck das halt ein. Und das ist halt immer, ne, wenn du das halt professionell piercen lässt, wo dann halt im besten Fall, habe ich auch schon mitgekriegt, dass Leute sagen, nee, ich war im Piercingstudio, das wurde geschossen oder nee, das wurde nicht geschossen. Und denen wirklich dann jemand wirklich einen Ohrring eingesetzt hat, wieder auch mit dieser Krone hinten drauf. Und ich mir dabei so, bist schon so weit am Start, dass du sagst, ich mach's mit einer Nadel und dann setzt du trotzdem diesen Schmuck ein. Obwohl es ja mittlerweile auch Piercing-Schmuck gibt, ne, der halt hinten diese Krone hat für Aufsätze, ne, wenn man sagt, ey, dass du es halt irgendwie bei den Ohrläppchen einfacher hast, damit die Leute sich nicht umgewöhnen müssen. Gibt es von Industrial Strength zum Beispiel.
Ich wollte
ne?
sagen, gibt es halt jetzt Piercing-Schmuckhersteller, die auch Ohrstecker produzieren oder würdest du Ohrstecker als Piercing-Schmuck deklarieren, wenn die mit einer Krone verschlossen sind?
Das ist wieder eine sehr philosophische Frage. Ne? Ja, aber es ist auch da wieder, wenn ich dann irgendwie so ein Video über Ohrlochschießen mache oder über die Schmuckformen oder dass man halt dieses Material ja irgendwie auch eine Mystery Metal, keiner weiß so genau, was es ist, die Oberfläche halt irgendwie nicht poliert und es halt so viele Gründe gibt, warum es da Probleme gibt. Aber es gibt halt wirklich Leute, die so harte Verfechter vom Ohrlochschießen sind, die dann halt echt, als ob man deren Religion angegriffen hätte, richtig, richtig sauer werden. Ne?
Naja, auch immer gern gehört, so, ne? Das hat früher funktioniert, das geht auch heute.
Ja,
noch.
Und ich hatte gar keine Probleme. Ne? Also mir sind alle meine 10 Piercings geschossen worden und ich hatte gar keine Probleme. Das ist voll schön, dass Leute da draußen sind, die damit keine Probleme hatten. Ich hatte, mir ist auch ein Nasenflügel-Piercing geschossen worden und außer, dass der Schmuck die ganze Zeit rausgefallen ist, habe ich auch keine Probleme gehabt. Mir ist auch schon mal der Nasenflügel mit gecoatetem, also mit beschichtetem Schmuck gepierst worden. Da war ein Segmentring drin und das hat funktioniert. Das ändert aber nichts daran, dass das Risiko nicht trotzdem da ist. Ne? Ich kann auch ungeschützten Geschlechtsverkehr haben.
Das kann ein paar Mal gut gehen.
Und kann nicht an AIDS erkranken. Aber dem Risiko habe ich mich ja trotzdem ausgesetzt. Und das ist das, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, dass die Leute das so runterspielen. Dann so, dass es ja bei denen nicht schlecht gelaufen ist. Und deswegen das auch bei anderen, das auch mit suggerieren, dass das bedeuten könnte, dass es bei anderen halt trotzdem auch nicht schief läuft. Ne?
Ja, und früher haben wir viele Sachen gemacht, so die dann irgendwann im Laufe der Zeit belegbar waren, dass sie nicht so gut waren. Amalgamfüllung fallen mir da gerade mal ganz kurz ein. Also insofern, ich würde sagen, wenn es besser geht,
dann besser machen.
Dann macht es doch besser. Ja.
Ja, und halt, ja, ich glaube, das haben wir gut rausgearbeitet. Deswegen, ich versuche mittlerweile häufig auch echt Ohrläppchen-Piercing zu schreiben und nicht mehr Ohrring oder Ohrloch, ne, damit es irgendwie in die Gemüter einzieht, worüber wir da eigentlich reden. Und den Kunden und Kundinnen natürlich auch zu sagen, so, nee, Mann, es ist nicht nur ein Ohrloch. So, ich habe schon Ohrläppchen-Piercings gesehen, die so schlecht gestochen wurden, dass auch die entfernt werden mussten. Ich habe auch schon Leute gesehen, die mit der Abheilung allgemein gerade irgendwie Schwierigkeiten hatten und deswegen nach einem Jahr auch ein Ohrläppchen-Piercing hatten, was noch nicht geheilt war. Man kann, glaube ich, mit gutem Schmuck und ordentlicher Pflege auch ein geschossenes Ohrloch irgendwie gut abgeheilt bekommen.
Klar.
Aber trotzdem ist es auch, habe ich es auch schon erlebt, dass man dann gesagt hat, so, hey du, wir müssen es echt rausnehmen, weil wir haben jetzt alles versucht, inklusive die Blutwerte mal checken, weil man sich gedacht hat, wie kann denn das Ohrläppchen noch so schlimm aussehen?
Wie häufig das ist so, dass man sagt, so, du, ey, wir haben jetzt alles versucht, geh doch mal zum Arzt, mal ein Blutbild so und guck mal, was dabei rumkommt. So.
Und wir gehen beim Ohrläppchen-Piercing halt genauso ran wie an jedes andere Piercing auch, ne?
Ja, ich denke die ganze Zeit, ja.
45 Minuten mit, wir suchen Schmuck aus, Du unterschreibst eine Einverständniserklärung, die einfach 4 Seiten lang ist. Und dann reden wir über die Pflege. Es wird alles sterilisiert, es wird angezeichnet. Und auch da, wie oft hat man irgendwie Leute im Studio, die dann ein zweites, drittes Ohrloch wollen oder so. Und du guckst dir die beiden Ohrlöcher an und denkst dir so, wow, okay, alles klar. Das eine sitzt am Zipfel vom Ohrläppchen und das andere unterm Knorpel. Mhm. Wo ich die Leute dann meistens eigentlich in eine andere Richtung berate, als das, was sie eigentlich im Kopf hatten, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich dir jetzt 2 symmetrische zweite Ohrlöcher steche, dann bist du nicht glücklich. Ne? Und deswegen finde ich auch, dass Ohrläppchen-Piercings häufig viel, viel anspruchsvoller sind, als man so im ersten Moment denkt. Würde ich voll
zustimmen.
Und ich finde aber auch geil, was man halt irgendwie, dass sich die letzten Jahre so entwickelt haben, dass man irgendwie so mit Stacked Lobes, ne, so 2 Ohrlöcher übereinander.
Oder gegen die ursprüngliche Symmetrielinie zu arbeiten und in einer anderen Linie Ohrlöcher zu setzen.
Mit unterschiedlich großen Schmuckstücken und dann halt einfach Labretts, die halt auch irgendwie auf der Rückseite unterschiedlich große Platten haben oder mal mit einer Kugel auf der Rückseite arbeiten, dass man dann halt echt irgendwie so 5-6 Ohrlöcher mega geil angerichtet hat. Angerichtet? Nee, ne?
Das ja, doch.
Ich habe das Buffet angerichtet. Ne, ich hatte ein anderes Wort im Kopf, aber ist egal. Das ist dann einfach, ja, so eine Earlobe-Curation, ne? Mhm. Nicht so, wir gucken uns das ganze Ohr an, sondern ey, du hast keinen Bock auf ein Knorpelpiercing, was 9 bis 12 Monate abheilt. Wir machen einfach was fancy im Ohrläppchen ist.
Ja. Ich hätte Bock auf so einen kleinen Faktencheck zum Ohrläppchen.
Ja, so. Du siehst aus, als ob du Fakten aufgeschrieben hättest.
Nee, ich eher so Sachen wie Abheilungszeiten, was so Schmuckstücke sind, die reinkommen, so was gibt's so am Ohrläppchen?
Ja, also ich sage den Kunden und Kundinnen immer, dass das Ohrläppchen 4 Monate braucht und einem fällt die Kinnlade runter. Mhm.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich weiß noch, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, haben wir, glaube ich, noch 3 Monate gesagt. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass die Leute damit nicht hinkommen. Mhm. Und manchmal ist das nach 4 Monaten halt auch immer noch nicht abgeheilt. Ne?
Ja.
Zum Fakt.
Man darf ja auch da nicht vergessen, so, dass es, gerade wenn du so beide Seiten pierst, so, man super häufig erkennt, dass eine Seite wirklich gut abhalten, die andere Seite länger brauchen. Wenn die Leute dann fragst, sag mal, ist das deine Schlafseite? Und die Leute dann so aus einem Wolken fallen und sagen so, ja, Mann, woher weißt du das? Naja, rate mal. Also wenn du das mehr ins Kopfkissen drückst, so die eine Seite als die andere, dann kann das wahrscheinlich daran liegen, so dass die eine Seite auch ein bisschen länger braucht zum Abheilen. Und ja, wir mussten dann ganz schnell feststellen, braucht manchmal länger. Also ich habe auch 3 Monate immer noch, die funktionieren. Aber ich würde sagen, der überwiegende Teil braucht wesentlich länger. Also nicht wesentlich, aber länger in jedem Fall.
Ich sage den Leuten mittlerweile auch, dass sie bitte sich ein Nackenkissen besorgen. Ne? Das habe ich früher nicht gesagt, weil ich immer gedacht habe, die Ohrläppchen, die stecken es weg. Aber mittlerweile ist die Leute halt wirklich auch auf einem Nackenkissen legen. Downsize ist meiner Meinung nach auch bei den Ohrläppchen super, super wichtig, dass man halt einfach irgendeinen kürzeren Stab einsetzt nach Zeit XY. Ich sage immer so nach 6 bis 8 Wochen nochmal ein Foto schicken, damit wir uns das nochmal anschauen können, damit einfach weniger Bewegung im Stichkanal drin ist. Und ansonsten ist immer meine Faustregel, Piercings mögen 3 Sachen nicht: Druck, Bewegung, Feuchtigkeit.
Ja.
Ne? Und wenn man das alles drin hat und nicht, keine Ahnung, 2-mal am Tag irgendein Desinfektionsmittel draufschmeißt oder ein Ohrloch-Kosmetikum, dann geht es den Ohrläppchen-Piercings eigentlich ganz gut.
Ja.
Und ich habe mittlerweile auch viele Kunden und Kundinnen, die kommen und sagen, hey, ich wechsle jetzt alles auf Piercing-Schmuck, weil mir jetzt aufgefallen ist, das ist viel angenehmer zu tragen und es macht viel, viel weniger Stress.
Wenn eine Platte statt einer Krone ist?
Und die kommen wirklich dann manchmal so, wenn sie es sich nicht auf einmal leisten können, so einmal im Monat und dann so, jetzt das nächste Ohrloch, jetzt das nächste Ohrloch. Ja, ja.
Finde ich auch.
Schön! Ohrläppchen-Piercings. Kann man doch echt eine ganze Weile drüber reden, obwohl es nur Ohrlöcher sind.
Ja, Mann. Auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank, dass du Fakten, also Hintergrundwissen noch raus recherchiert hast.
Aber natürlich gern.
Der Erklärbär Enrico mit seiner Faktenliste. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Hey.
Oder?
Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.